Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3335, die Märzgefallenen. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hatte in den frühen 30er Jahren nicht nur einen Wahlerfolg nach dem anderen eingefahren, sie war auch zu einer Massenpartei ersten Ranges aufgestiegen. In den 2 Jahren seit ihrem ersten großen Wahlerfolg im Herbst 1930 hatte sie ihre Mitgliederzahlen fast versechsfachen können. Im Dezember 1932 zählte die NSDAP rund 720.000 Mitglieder. Doch diese Entwicklung wurde durch den Ansturm, der nach dem 30. März 1933 einsetzte, weit in den Schatten gestellt. Im März 1933 gaben 17 Millionen Deutsche ihre Stimme für die Nazi-Partei ab. Und wenige Wochen später, im Mai, zählte die NSDAP schließlich 2,5 Millionen Mitglieder. Das heißt, zwischen Januar und Mai traten rund 1,6 Millionen Deutsche in die Partei ein. Anders gesagt, die große Mehrheit, nämlich 62% der Mitglieder, hatten sich erst nach Hitlers Ernennung zum Kanzler für die NSDAP entschieden. Übrigens, gerade in katholischen Regionen lag diese Quote noch um ein Vielfaches höher, da die deutschen Katholiken bisher mehrheitlich Abstand zum Nationalsozialismus gehalten hatten. Im Raum Köln-Aachen beispielsweise machten die Neumitglieder 80% aus. Die alten Kämpfer der Partei sahen diese Entwicklung ganz und gar nicht wohlwollend. Von ihnen wurden die Neumitglieder, vermutlich hinter ihrem Rücken, als Märzgefallene verspottet. Das war eine Anspielung auf die Todesopfer der demokratischen Märzrevolution von 1848. Damit unterstellten die Altmitglieder den neuen Parteigenossen freilich nicht so sehr eine demokratische Gesinnung als blanken Opportunismus und Konjunkturrittertum. Auch die Führungsebene der Nazis sah den Ansturm auf die Mitgliedschaft in der NSDAP höchst kritisch. Der preußische Ministerpräsident Hermann Göring nahm kein Blatt vor den Mund, als er in einer Besprechung mit seinem Kabinett Ende April die ihm unterstellten Staatsbeamten geißelte. Ein Teilnehmer notierte später, es habe Göring angewidert und angeekelt zu sehen, wie in seinem Ministerium, dessen Beamtenkörper notorisch zu 60% aus eingesetzten Severing-Anhängern bestanden habe, schon nach wenigen Tagen die Hakenkreuzabzeichen wie Pilze aus der Erde geschossen seien und wie schon nach 4 Tagen der Hackenknall und die hocherhobenen Hände auf den Korridoren eine allgemeine Erscheinung gewesen seien. Ironischerweise hätte der Ex-Minister und Sozialdemokrat Karl Severing, den Göring hier indirekt verächtlich machte, auf dieses gespenstische Schauspiel mit großer Sicherheit genau die gleiche Reaktion gezeigt, nur aus diametral entgegengesetzten Gründen. Adolf Hitler selbst war von dem Mitgliederansturm vermutlich nicht überrascht worden. Er hatte bereits ein Jahrzehnt zuvor in Mein Kampf darüber nachgedacht, wie groß die NSDAP idealerweise sein müsste. Der Naziführer sprach sich eindeutig gegen hohe Mitgliederzahlen aus. Zu viele Parteimitglieder würden die nationalsozialistische Bewegung nur schwächen. Wer der NSDAP angehöre, der zähle zur Elite. Die Masse der Bevölkerung müsste sich mit dem Status von Anhängern der Bewegung zufrieden geben. Den Mitgliederansturm hatte der Naziführer damals schon für unvermeidbar gehalten. Im Fall der Machtergreifung werde das große Wandern einsetzen und die Partei von der opportunistischen Bagage belagert werden. Ein Sturm auf die Partei, der sollte aber unbedingt verhindert werden. 600.000 bis 800.000 Menschen, das sei in den Augen ihres Führers die ideale Größe für die NSDAP. Genau diese Größe hatte die Partei nun aber zufälligerweise bereits kurz vor Hitlers Ernennung zum Kanzler erreicht. Wenn dem so war und der Naziführer selbst die Partei bereits für groß genug hielt, falls er seine Meinung nach der Veröffentlichung von Mein Kampf beibehalten hatte, Wieso wurden dann 1,5 Millionen Neumitglieder zugelassen? Die Antwort ist einfach, wenn darüber auch in den offiziellen Parteidokumenten natürlich nicht offen geschrieben wurde. Die Nazis wollten schlichtweg nicht auf die Vorteile der Mitgliederflut verzichten. Das betraf zum einen die finanzielle Seite des Geschäfts. Die Parteifinanzen waren ja durch den Marathon an Wahlkämpfen in den letzten Jahren arg gebeutelt worden. Jetzt spülten die Beiträge von 1,6 Millionen Neumitgliedern frisches Geld in die leeren Parteikassen. Zum anderen ging es auch darum, den eigenen Einfluss in der deutschen Gesellschaft auszubauen. Vor allem die vielen Neueintritte von Beamten, Unternehmern und Kulturschaffenden dürften die Naziführer mit Genugtuung registriert haben. Das erleichterte es ihnen ungemein, den Griff um die Schalthebel der Macht zu festigen. Das Kalkül war einfach. Wenn sich die Machthaber der Loyalität der verschiedenen Bevölkerungsteile sicher sein wollten, gab es zum Eintritt in die NSDAP noch kaum Alternativen. Darum betrieb die Propaganda im Winter und Frühjahr 1933 eine groß angelegte Werbekampagne für den Parteieintritt. In Julius Streichers Hetzblatt Stürmer erschien regelmäßig der Aufruf: Herein in die Hitlerpartei. Trotzdem sahen Hitler und seine Führungsklique offensichtlich schon nach wenigen Wochen an der Macht angesichts der nicht enden wollenden Flut von Beitrittsgesuchen keine andere Möglichkeit mehr, als die Tore der Partei zu schließen. Am 19. April gab der Reichsschatzmeister der NSDAP, Franz Xaver Schwarz, bekannt: Der Andrang in die NSDAP ist nach der Machtergreifung durch die Bewegung so ungeheuer geworden, dass sich die Reichsleitung im Einvernehmen mit dem Führer veranlasst sieht, mit Wirkung vom 1. Mai 1933 bis auf Weiteres neuerdings eine Mitgliedersperre zu verfügen. So notwendig die Mitgliedersperre zum 1. Mai 1933 erschien, so unangenehm war sie der Naziführung. Offiziell hörte die Propaganda deshalb auch nicht auf, den Eintritt in die NSDAP zu bewerben. Noch im November las man im Stürmer: Sei ein Deutscher, komme zu Hitler, denk an deine Kinder. Auch die merkwürdige Art der Ankündigung ist ein Indiz dafür. Schatzmeister Schwarz gab seine Verfügung erst wenige Tage vor Inkrafttreten der Sperre bekannt. Parteiorgane wie der Völkische Beobachter oder Goebbels Der Angriff veröffentlichten sie dann noch einmal mehrere Tage später, und zwar halb versteckt auf den letzten Seiten ihrer Ausgaben. Wer ein ehemals liberales Blatt wie die Vossische Zeitung las, hatte bessere Chancen, auf die Mitgliedersperre aufmerksam zu werden. Die Vossische schrieb bereits am 21. April darüber auf Seite 1. Auf den ersten Blick scheint die Mitgliedersperre übrigens genau das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erreicht zu haben. Denn 1,3 Millionen der Neumitglieder, also die weit, weit überwiegende Mehrheit, trat erst zum letztmöglichen Datum, also dem 1. Mai, ein. Müsste man dann nicht streng genommen von den Mai-Gefallenen sprechen? Ja, so einfach ist das nicht. Der Mitgliederansturm stellte eine riesige organisatorische Herausforderung für den Apparat der Nazi-Partei dar, denn das Beitrittsverfahren lief ja immer noch wie gewohnt ab. Wer in die NSDAP eintreten wollte, wandte sich an die zuständige Ortsgruppe der Partei an seinem Wohnsitz. Diese Dezentralität verschleierte den Mitgliederansturm für eine gewisse Zeit und wirkte sicherlich in einem gewissen Umfang auch entlastend. Aber spätestens, wenn die Anträge wie vorgeschrieben an die Reichsleitung in München weitergeleitet wurden, kam es zu Problemen. Hier entstand nämlich ein Flaschenhals. Im Braunen Haus dürften sich die Anträge nach kurzer Zeit bis unter die Decke gestapelt haben. Jeder Anmeldeschein musste von den MitarbeiterInnen geprüft, händisch nummeriert und in die Kartei einsortiert werden. Der ganze Vorgang endete mit dem Versenden der Mitgliedskarte an die jeweils zuständige Ortsgruppe. Erst mit der Aussendigung der Mitgliedskarte begann die Mitgliedschaft in der NSDAP. Weil die Zahl der liegengebliebenen Anträge so groß war, kann man nicht einfach pauschal sagen, 1,3 Millionen hätten ihre Anträge nach Bekanntwerden der Sperre eingereicht. Trotzdem liegt es natürlich auf der Hand, dass es sehr, sehr viele Wackelkandidaten gegeben hat. Wer sich bisher über einen Eintritt in die NSDAP unsicher gewesen war, der wollte nun vorbauen. Nach dem Motto: Lieber heute ins kalte Wasser springen, als morgen baden gehen. Wenn auch auf Seiten der Nazi-Partei viel über den angeblichen Opportunismus der Volksgenossen gemurrt wurde, verwehrt wurde der Parteibeitritt den wenigsten. Wer in der Vergangenheit als Kritiker oder gar Gegner der Nazis aufgefallen war, hatte wenig Chancen, aufgenommen zu werden. Freilich galt das vor allem für die prominenten Fälle und nicht pauschal. Grundsätzlich war nicht einmal die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei ein Hindernisgrund. Im Gegenteil, die nationalsozialistische Propaganda arbeitete gezielt auf die Bekehrung der Arbeiterbewegung hin, Kommunisten eingeschlossen. So brachte die Zeitung Der Angriff immer wieder Artikel von angeblichen Ex-Kommunisten, die dem Bolschewismus abgeschworen hätten, um sich der nationalen Sache anzuschließen. Da war es schon ein größeres Problem, wenn man es sich mit einflussreichen Nazis vor Ort verscherzt hatte. Wer einen Ortsgruppen- oder Kreisleiter zum Feind hatte, konnte sich fast keine Hoffnung auf einen Beitritt zur Partei machen. Außer natürlich, man wandte sich an die übergeordneten Stellen und konnte sie von der eigenen Nützlichkeit überzeugen. Das war in allen Fällen der effektivste Türöffner. Wen die Nazis in irgendeiner Weise für nützlich hielten, der wurde mit Kusshand aufgenommen. Opportunismus hin oder her. Über das Menschenmaterial, das nun eintrat, gaben sich die Altnazis, einfache Mitglieder wie Funktionäre, wie gesagt keinerlei Illusionen hin. Die braune Presse versuchte es mit Zuckerbrot und Peitsche. Ein Artikel im Völkischen Beobachter vom 30. April entschuldigte einen Teil der Neulinge. Ein nationalgesinnter Beamter hätte ja bekanntlich seine wahre Gesinnung vor den republikanischen Vorgesetzten verbergen müssen. Und der kleinstädtische Geschäftsmann sei bisher der kaufkräftigen jüdischen Kundschaft ausgeliefert gewesen. Wer aber jetzt der Partei beitrete, weil er die Bewegung für einen Sportverein oder einen Club zukünftiger Staatsmänner halte, der täusche sich. Ein waschechter Nationalsozialist sei ein Kämpfer, ein konsequenter Revolutionär des Geistes, ohne Überschwang und Prinzipienreiterei, aber mit Logik und echtem Geist. Diese letzten Zeilen dienten als Warnung und als Selbstvergewisserung gleichermaßen. Hinter ihnen schimmerte die Hoffnung durch, die neuen Mitglieder würden sich nach Eintritt in die Partei rasch zu Nazis sozialisieren lassen. Wer waren aber nun diese spät erwachten Neunazis? Einige von ihnen sind uns ja schon begegnet, denkt nur zuletzt an Professor Heidegger aus Freiburg. Weitere treffen wir im Verlauf der nächsten Folgen, seid gewiss. Heute werfen wir stattdessen einen Blick in die Statistik. Vor 1933 lag das Durchschnittsalter der NSDAP-Mitglieder bei gerade einmal 28 Jahren. Die Nazi-Partei war also eine Partei der jungen Männer, die meistens auch noch unverheiratet waren. Im Hinblick auf die soziale Lage ihrer Mitglieder kann man die NSDAP, das wisst ihr vermutlich aus früheren Folgen, als eine frühe Form der Volkspartei bezeichnen. Die soziale Zusammensetzung der Partei repräsentierte ungefähr die Bevölkerung. Allerdings waren Arbeitslose und Katholiken deutlich seltener vertreten, wenn auch Hitler und Goebbels prominente Gegenbeispiele sind. Übrigens für beide Kategorien, jedenfalls an unterschiedlichen Punkten ihres Lebenslaufs. Für ein korrektes Bild ist es wichtig, hier zu differenzieren zwischen der Mitgliedschaft und der Wählerschaft der NSDAP. Offenkundig wird das mit Blick auf die Unterstützerinnen der braunen Bewegung. Jede zweite Stimme der NSDAP kam von einer Frau. In der Partei waren sie aber unterrepräsentiert. Deutlich wird dieses Prinzip auch bei den Arbeitern, allerdings im umgekehrten Zusammenhang. Der Anteil der Arbeiter in der Partei entsprach vor 1933 ungefähr dem Anteil der Arbeiterschaft in der Bevölkerung. Es wählten aber deutlich weniger Arbeiterinnen und Arbeiter das braune Ticket. Ich deute das so, dass es innerhalb der Arbeiterschaft ein gewisses Potenzial für Überzeugungstäter gab und die fing die NSDAP vor 1933 überproportional stark ein. Im Bürgertum war das Phänomen erneut seitenverkehrt. Die Mitgliedschaft war repräsentativ, aber die Wählerschaft war überrepräsentiert. Vor allem 1932 und dann 1933 stammte die mit Abstand größte Gruppe der Wechselwähler aus dem bürgerlichen Lager. Das waren Wählerinnen und Wähler, die vorher konservative oder deutschnationale Parteien gewählt hatten. Und dann, nach dem 30. Januar 1933, zeigte die mit aller Wucht betriebene Inszenierung der nationalen Erhebung rasch Wirkung. Nachdem die Hitlerpartei in der bürgerlichen Wählergunst gestiegen war, wurde es dank der Koalition mit der Hindenburg-Fraktion statthaft, ihr beizutreten. Und das taten jetzt nicht nur die jungen Wilden, sondern die bürgerlichen Familienväter, die mitten im Berufsleben standen, oft in fortgeschrittenem Stadium ihrer Karrieren waren. Rechtsanwälte, Professoren, Ärzte, Richter, Verwaltungsmitarbeiter und Lehrer traten in Scharen in die NSDAP ein. Aus Sicht der Nazis, unmittelbar am nützlichsten im Sinne der Machtbasis, war die Aufnahme von Staatsbeamten. Tatsächlich waren innerhalb von Wochen plötzlich genauso viele Beamte in der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei wie Arbeiter. Und natürlich gab es in Deutschland weitaus mehr Arbeiterinnen und Arbeiter als Beamte. Sicherlich war das eine Folge des Berufsbeamtengesetzes, mithin also ein Zeichen des Opportunismus. Aber auf der anderen Seite hatten ja schon vor 1933 nicht wenige Beamte die NSDAP gewählt. In der republikanischen Zeit konnten sie aber nicht gefahrlos Mitglied in der Partei werden. Diese Hürde war jetzt aus dem Weg geräumt. Insofern ist es selbst in diesem Fall nicht so leicht, blanken Opportunismus zu attestieren. Zumal der Begriff Opportunismus grundsätzlich eine ziemlich breit gefächerte Motivlage abdeckt. Darunter lässt sich karrieristisches Streben ebenso fassen wie die Angst um die Zukunft oder Gruppendruck. Selbst der Wunsch, möglichst unverdächtig zu erscheinen, hat angesichts des Terrors der Nazis gegen bestimmte Bevölkerungsteile gewisse opportunistische Züge. Für den langfristigen Ausbau der nationalsozialistischen Machtbasis hatte der Mitgliedersturm jedenfalls erhebliche Folgen. Die neuen Machthaber hatten sich sehr damit beeilt, die republiktreue Führungselite aus dem Staatsapparat zu entfernen. Aber die Verwaltungseinrichtungen der Städte und Gemeinden, die Behörden der Länder und des Reichs waren komplexe Organisationen, die ohne die Scharen an Fachleuten nicht funktionieren würden. Zur Umsetzung ihrer Ziele brauchten die Nazis aber funktionstüchtige Institutionen. Insofern war der Mitgliederansturm im Frühjahr 1933 ein Glücksfall. Denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der bürgerlichen Funktionselite, die den Staat am Laufen hielt, hatte damit bewiesen, nicht nur keinen Widerstand zu leisten, sondern aktiv am Aufbau der nationalsozialistischen Diktatur mitzuwirken. Im Frühjahr 1933 begann die Selbstnazifizierung der bürgerlichen Eliten, der sich in den kommenden Jahren weitere Bevölkerungsgruppen anschließen würden. Auch zahlreiche Organisationen gingen im Frühjahr und Sommer 1933 zu den Nazis über. Im politischen Feld traten ganze Orts-, ja sogar Landesverbände der deutschnationalen und von bürgerlichen Kleinparteien zur NSDAP über. Diesen Vorgang schauen wir uns in ein paar Wochen genauer an. Das Phänomen war aber nicht beschränkt auf politische Parteien. Vielmehr wurde das gesamte deutsche Vereins- und Verbandswesen von einer Welle der Gleichschaltung erfasst. Betroffen waren zum Beispiel Verbände der Wohlfahrtspflege und Bildungsförderung, Berufsverbände, Heimatvereine, Schützenvereine, Gesangsvereine, Musikkapellen, Sportvereine, ja sogar Kleingartenkolonien. Der Prozess variierte von Ort zu Ort. Oft genug ging auch alles geräuschlos über die Bühne, da glich der Prozess mehr einer Selbstgleichschaltung. Das war jetzt aber auch nicht weiter verwunderlich, denn die lokalen NS-Organisationen übten massiven Druck aus, flankiert von den Organen der kommunalen Selbstverwaltung, wo jetzt ebenfalls Nazis den Ton angaben. Viele Vereine wurden aufgelöst oder zwangsweise zusammengelegt. Manche sahen das Ende rechtzeitig genug kommen, um den Nazis wenigstens noch den Zugriff auf das Vereinsvermögen zu verweigern. In der kleinen Stadt Northeim zum Beispiel schmissen einige Vereine Ende April eine ganze Reihe von verschwenderischen Auflösungspartys, auf denen getrunken und geschlemmt wurde, was das Zeug hielt. Nicht selten gingen der Gleichschaltung innere Konflikte voraus, wie das Beispiel des Bundes der Deutschen Frauenvereine zeigt. Der Bund der Deutschen Frauenvereine war 1894 als eine Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung entstanden. In ihm waren 1930 etwa 1 Million Frauen organisiert. Die Mitgliedsorganisationen repräsentierten sehr unterschiedliche Betätigungsfelder, von der Frauenbildung über karitative Einrichtungen bis hin zu Berufsverbänden der Lehrerinnen. Die Einstellung des BDF zum Nationalsozialismus war gespalten. Viele der Frauen im BDF dürften spätestens 1932 damit begonnen haben, die NSDAP zu wählen. Und der Vorstand hatte die nationale Erhebung offiziell begrüßt. Allerdings wollten die Frauen in der BDF-Führungsetage die parteipolitische Neutralität des Bundes nicht aufgeben. Das sahen einige Mitgliedsverbände aber ganz anders. Immer mehr von ihnen schlossen sich bis Mai 1933 einer NS-Organisation an. Dieser Vorgang verlief nicht immer aus eigenem Antrieb und auch nicht immer freiwillig, denn die für Frauen zuständige Gliederung der NSDAP, die NS-Frauenschaft, übte Druck auf entsprechende Vereine aus, sich anzuschließen. Beispielsweise verschickte die Führerin der NS-Frauenschaft in Baden Briefe an regionale Frauenvereine mit der Aufforderung, sich mit sofortiger Wirkung aufzulösen und geschlossen der NS-Frauenschaft beizutreten. So zog sich die Schlinge um den Bund der deutschen Frauenvereine innerhalb weniger Wochen immer enger und enger. Am 15. Mai kapitulierte der BDF schließlich und löste sich auf. Damit erhielt die NS-Frauenschaft de facto eine Monopolstellung. Das war ein entscheidender Schritt dahin, die Frauen in Deutschland politisch und organisatorisch in das neue Regime zu integrieren und sie mittels verschiedener Betätigungsfelder der NS-Frauenschaft nach und nach auf das völkisch-rassistische Frauenbild des Nationalsozialismus zu verpflichten. Nach dem Inkrafttreten der Mitgliedersperre entwickelte sich innerhalb der NSDAP eine hierarchische Trennung von alten und neuen Parteigenossen, wie ja übrigens ja auch schon die Redeweise von dem Märzgefallenen erahnen lässt. Die Trennlinie wurde nach und nach immer schärfer gezogen durch den Einsatz von Ritualen, Orden und Abzeichen. Auf diese Weise wurde die Hierarchie buchstäblich augenfällig. Wer den Blutorden trug, der hatte am Hitlerputsch 1923 teilgenommen. Wer das Nürnberger Parteiabzeichen 1929 vorweisen konnte, der war schon in der Systemzeit in der Bewegung aktiv gewesen. Wenig überraschend waren es vor allem diese alten Kämpfer, die nach dem 30. Januar 1933 in Amt und Würden im neuen Staat kamen. Den Märzgefallenen dürfte das nicht geschmeckt haben. Ihr Trostpreis war, dass 65 Millionen Deutsche keine Chance hatten, in die NSDAP aufgenommen zu werden. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, beispielsweise volljährig gewordene Mitglieder der Hitlerjugend. Die Mitgliedersperre würde die nächsten 4 Jahre in Kraft bleiben. Damit die Bevölkerung ihrer Anhängerschaft zum Nationalsozialismus, ganz getreu Hitlers Überlegungen in Mein Kampf, trotzdem beweisen konnte, war sie in dieser Zeit auf die zahlreichen Gliederungen und Verbände des Nationalsozialismus angewiesen. Entsprechend rasant wuchs die Mitgliederbasis der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, der Frauenschaft, der Betriebszellenorganisation und der vielen anderen. Ja, im Verlauf der nächsten Jahre wurden sogar noch weitere Verbände und Gliederungen aus der Taufe gehoben. Die Deutsche Arbeitsfront hatten wir ja schon in der Folge über die Zerschlagung der Gewerkschaften erwähnt. Und die Mitgliedschaft in diesen Organisationen würde dann als Gradmesser der Loyalität zum Regime gelesen werden. Frei nach der Devise, je mehr, desto besser. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs blickte der Jurist Sebastian Haffner aus seinem Londoner Exil zurück. Zurück auf das Verhalten der Deutschen im Jahr 1933. Warum hatten sie keinerlei Widerstand geleistet? Warum sich den Nazis angeschlossen? Der einfachste Grund, schrieb Haffner, und fast überall, wenn man bohrte, der innerste war Angst. Mitprügeln, um nicht zu den Geprügelten zu gehören. Sodann ein wenig unklarer Rausch, Einigkeitsrausch, Magnetismus der Masse. Andere, so überlegte Haffner, übten in Gedanken Rache an ihren republikanischen Führern, von denen sie sich im Stich gelassen fühlten. Und einige seien schlicht beeindruckt gewesen vom Erfolg der Nazis, deren politisches Überleben immer wieder in Zweifel gezogen worden war. Ferner, so Haffner, bei einigen, namentlich Intellektuellen, der Glaube, jetzt noch das Gesicht der Nazi-Partei ändern und ihre Richtung abbiegen zu können, indem man selbst hineinginge. Sodann, selbstverständlich auch, echte gewöhnliche Mitläuferei und Konjunkturgesinnung. Fast 90 Jahre später haben diese scharfsinnigen Überlegungen nichts an ihrer Gültigkeit eingebüßt. Allerdings fällt ins Auge, wie wenig Platz sie der Möglichkeit einräumen, dass sich ein wachsender Teil der Deutschen im Jahr 1933 für den Nationalsozialismus öffnete, nicht trotz seiner Werte und Ziele, sondern gerade wegen ihnen. Vielleicht lag es daran, dass Haffner selbst aus einer bildungsbürgerlichen Familie stammte und Jura studiert hatte. Haffners Vater war zwar Republikaner und ein Liberaler, Haffner selbst fühlte sich auch schon früh vom Liberalismus englischer Prägung angezogen. Aber er war im bürgerlichen Milieu aufgewachsen. Überall, sei es auf dem Gymnasium, der Universität oder im Rechtsreferendariat, hatte er tagtäglich mit Menschen zu tun, Gleichaltrigen wie Autoritätspersonen, die tendenziell antidemokratische, ja autoritäre, auf jeden Fall deutschnationale Ansichten und Werte teilten. Für den jungen Juristen und Bürgersohn Haffner war es unhinterfragte Normalität, dass zwischen diesen Ansichten und Werten und denen der Nazis inhaltliche Schnittmengen existierten. Und dass das so normal war in den Jahren vor 1933, das war ein wichtiger Teil des Problems. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33-35 von Deutschland 33-45. Im Laufe der Woche wird es einen kleinen Audiobeitrag zu dieser Folge geben, als Bonusfeature für alle Patreons. Schaut doch mal auf der Plattform vorbei. Dort findet ihr jetzt übrigens auch die erste Bonusfolge. Sie heißt »Die preußische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur« und geht der Frage nach, wieso der Polizeiapparat den Nationalsozialisten so schnell und einfach in die Hände fiel. In dieser Woche geht mein Dank an den neuen Unterstützer mit Herz Thorsten und den neuen treuen Supporter Damian. Und viele Grüße an Dagmar, vielen Dank für deine Spende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Montag.